OE24.
Das neue Radio.
Mit allen Superhits und guter Laune.
Gleich umschalten und reinhören.
Auf 102,5.
OE24 Radio.
Trainer live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Bei mir zu Gast ist jetzt der amtierende Vizekanzler und grüne Parteichef Werner Kogler. Schönen guten Abend.
Guten Abend auch, danke für die Einladung.
Herr Vizekanzler, ich würde gerne aktuell natürlich beginnen mit den Koalitionsverhandlungen, wo Sie ja derzeit nicht Teil des Ganzen sind. Da verhandeln ÖVP, SPÖ und NEOS über eine sogenannte Dreierkoalition, Ampelkoalition. Wie ist denn Ihr Blick auf das Ganze? Wie sehen Sie diese Dreierkoalition? Rechnen Sie damit, dass das zustande kommt?
Ja, das eine ist ein Wunsch und eine Absicht von mir und das zweite ist eine Bewertung. Das erste möchte ich nochmal wiederholen, so viel Gelegenheit hatte ich ja nicht. Danke also nochmal dafür. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass das was Stabiles wird, weil Österreich das braucht. Es sind durchaus gröbere Probleme zu lösen, aber sie sind da, aber sie sind zu lösen. Da sollte man jetzt für jammern, es wird eh nur gesudert, dass da was weitergeht. Wir würden dann konstruktive Oppositionsrolle einnehmen, das habe ich auch angeboten, wenn wirklich dieser Reformeifer um sich greifen soll, der da phasenweise versprüht wird, der scheint mir ja notwendig, dann wird es fast überall eine Zweidrittelmehrheit brauchen. Und wenn die freiheitliche Fraktion sich weiter so verhält, ist es ja immer die gegen die anderen. Das suchen sie sich zum Teil ja selber so aus. Das heißt, für diese Zweidrittelmehrheit brauchen die immer die Grünen. Aber mir geht's mal darum, dass die drei was zustande bringen. Das ist auch mit dem Bundespräsidenten alles genauso besprochen. Zweitens, wie schätze ich das ein? Ja, da haben wir unterschiedliche Signale. Ich habe den Eindruck, dass die eine oder andere Woche einmal wirklich Sand im Getriebe ist und dann ein ehrliches Bemühen, gerade auch von den Parteivorsitzenden, die ich ja allesamt ganz gut kenne und durchaus auch schätze, dass sie sich wirklich bemühen. Aber die Unterschiede zwischen den Parteien sind halt wirklich sehr, sehr groß. Also Beispiel, die wirtschafts- und sozialpolitischen Vorstellungen der NEOS und der Sozialdemokratie, die liegen doch sehr weit auseinander. Und es war immer meine Prognose, dass es dort am schwierigsten wird, dies zusammenzubringen. Die ÖVP hat sich noch immer mit allen Seiten irgendwie, wenn man es negativ sagt, arrangiert. Positiv könnte man sagen, sie erfüllen halt ihr eigenes Bild der sogenannten Mitte und können in jede Richtung agieren. Ja, das wäre sozusagen eine Einschätzung.
Jetzt will ja die ÖVP, hört man aus Verhandlerkreisen, einen Großteil der in der letzten Regierung oder mit Ihnen gemeinsam beschlossenen Klimamaßnahmen wieder kippen. Der Klimabonus soll anscheinend gekippt werden, die CO2-Steuer steht zur Disposition. PV- und Wärmepumpenförderungen sollen gestrichen werden. Wie sehr ärgert Sie das eigentlich, dass das, was Sie in den letzten 5 Jahren teilweise ja mühsam eingeführt haben, jetzt mit einem, sag mal, Fingerstreich gleich wieder weg ist?
Ja, also ob das so kommt, wird man ja sehen. Wir werden das dann im Einzelnen zu bewerten haben. Ich will ja da nicht vorschnell nur kritisieren. Richtig scheint zu sein, dass Natur, es gibt ja nicht nur den Klimaschutz, es gibt ja den Naturschutz, der ganz wichtig ist. Das hängt zum Teil zusammen, zum Teil nicht. Umweltschutz generell. Dass das, wenn man die Verhandlungsgruppen anschaut, hintrangig ist, um es diplomatisch zu sagen. Das kritisiere ich natürlich schon. Das schon einmal nur beim bloßen Beobachten. Aber die Ergebnisse kennen wir ja noch nicht. Da muss man noch seriös sein. Die verschiedenen Klimaschutzmaßnahmen haben ja einen unterschiedlichen Charakter. Alle zusammen haben jedenfalls dazu beigetragen, dass die Emissionen schneller und stärker sinken als geglaubt. Die schädlichen, das ist ja sonst gut für die Umwelt, wenn nicht so viele Verbrennungsprozesse sind. Nicht nur wegen der CO2-Emissionen. Das halte ich mal für gut. Das wäre sehr, sehr schlecht, wenn sich dieser Pfad wieder umdrehen würde. Wir haben immer gesagt, wir müssen von der Bremsspur auf die Überholspur. Da ist mehr gelungen, als ich selber erwartet habe. So, und jetzt kann man sehen, das sind die Ziele. Man kann die Maßnahmen, da bin ich jetzt gerade einmal überraschenderweise für Sie vielleicht großzügig, immer einzeln anschauen. Sie müssen nur zum Ziel führen, weil dass wir Natur- und Klimaschutz da runterkippen unter die Tischkante, das wird natürlich heftigen Widerstand erzeugen, und zwar nicht nur von uns. Und dann kann man über die einzelnen Maßnahmen gerne reden.
Aber was da natürlich mitschwingt von Seiten der ÖVP ist, Schuld an diesem Defizit, das wir derzeit haben, sind die Grünen, weil sie auch all diese Maßnahmen bestanden haben.
Ja, das halte ich für einen absoluten Unsinn. In der Gesamtheit, in der Summe von einzelnen Maßnahmen kann man reden. Im Übrigen, die Hauptursache der früheren Ausgaben waren ja vor allem Fördermaßnahmen, um die Einschläge der Pandemie zu bekämpfen. Das waren in Wahrheit oft gar keine Förderungen, sondern so in gewisser Weise, wie es der Verfassungsgerichtshof sagt, Schadenersatzzahlungen, weil ja die staatliche Gesundheitspolitik für Schließungen auch von vor allem von Handelsgeschäften und Gastronomie geführt hat. Wir kennen das ja noch schmerzlich. Das waren also Ersatzzahlungen, die waren über weite Strecken sinnvoll und jedenfalls notwendig. Die laufen natürlich aus, ist ja keine Pandemie mehr. Die Maßnahmen zur Abfederung der Teuerung, das hat ja auch was gekostet, laufen natürlich auch aus jetzt, sodass man schauen muss, was strukturell überbleibt. Und dann kann man darüber reden, welche Maßnahmen gescheit sind in der Zukunft. Ich kann, also wenn die Klage da kommt, kann ich das sehr gerne beweisen, was wirklich ursächlich ist. Ich meine, die ÖVP besteht ja aus drei Teilen. Ja? Die Wirtschaft, die Bauern und die Arbeitnehmervertreter, alles in Bünden. Und die haben bei jeder Gelegenheit immer ganz viel gefordert und zum Teil auch durchgesetzt. Ich denke an den Energiekostenzuschuss für Industriebetriebe. Da geht es einmal im Erstaufschlag um 7 Milliarden €. Das kann sich gar keiner vorstellen, wie viel das ist. Wir haben dafür gesorgt, dass sie das bei 1,5 bis 2,5 Milliarden dann einpendelt, dass die Industrie so weit gefördert wird, wie sie einen Schaden nimmt durch die Energiekostenexplosion. Das ist natürlich richtig und wichtig, aber man muss schon immer schauen, wo die ganz großen Beträge landen. Ja? Und da glaube ich, dass wir jetzt auch nicht in die Panik verfallen müssen. Die Frage der notwendigen Defizitkorrektur ist ja so zu bemessen, dass wir die europäischen Kriterien einhalten sollen. Da bin ich auch dafür. Aber wir haben schon viel höhere Schuldenstände gehabt. Also da wird ziemlich viel mit dem Nebelwerfer gearbeitet, aber ist ja nicht mein Problem.
Befürchten Sie eine Kehrtwende bei der Klimapolitik der nächsten Regierung?
Naja, möglich ist das schon, aber da wird es halt eine öffentliche Auseinandersetzung geben, die sich gewaschen hat. Und ich bin ja wirklich der Meinung, und wir hatten ja auch gemeinsam, glaube ich, Gelegenheit, 2019 das schon so zu diskutieren, das ist dann ein bisschen in den Hintergrund getreten, warum auch immer, dass eine vernünftige Klimaschutzpolitik auch was mit vernünftiger Wirtschaftspolitik zu tun hat und auf sozial tragfähiger Basis. Da wird ja sehr viel fast schon manchmal Lügenpropaganda betrieben, indem man sagt, das wird alles immer nur teurer, da gibt es nur Verbote, alles ein Blödsinn. Weil es kann ja beide stimmen, dass wir das meiste mit Förderungen organisieren, das ja, weil das sind ja Unterstützungen dann, und verboten wird fast gar nichts. Ja. Also da wird so viel herumgelogen und das infiziert halt sehr viele und es wird gut sein, wenn sie zumindest die seriösen politischen Parteien davon nicht anstecken lassen. Aber wir werden das Ergebnis ja sehen.
Mhm. Der Josef Czap, der hier im Studio sitzt öfters, den Sie ja, glaube ich, auch schätzen, hat erst diese Woche gesagt, die Grünen verhalten sich derzeit auffällig ruhig für ihn und kritisieren diese Regierungsverhandlungen sehr wenig. Er vermutet, dass es darauf anlegen, vielleicht statt den Neos in diese Regierung noch zu kommen.
Ja, das haben wir nicht in der Hand, das werden andere entscheiden. Das habe ich auch von Anfang weg gesagt. Ich hielt es für gescheiter, die Grünen wären dabei, aus verschiedenen Gründen. Aber das schaut nicht so aus. Da habe ich auch nichts zu beklagen. Das ist Demokratie. Alle, die eine Mehrheit organisieren können und entsprechend stark sind im Nationalrat, dürfen das, sollen das auch. Wir verhalten uns jetzt sehr konstruktiv, meine ich, das ist richtig. Nichtsdestotrotz sehen wir schon in einzelnen Bereichen, man muss ja bei der Justiz aufpassen, was dort passiert, oder eben im Klimaschutz, wo wir ja starke Ressortleiterinnen haben, immer noch, Leonore Gewessler, Alma Sadic, Sie wissen das, dass wir da schon genau drauf schauen. Aber wir sind jetzt nicht die, die wie die Freiheitlichen da mit dem Megafon durch die Gegend laufen und politvulgäre Parolen durch die Gegend plärren. Das macht ja keinen Sinn. Einerseits, wenn man so will, ein Privileg oder diese Sonderstellung ist ohnehin bei den Freiheitlichen. Es hilft nur nichts für die Lösung der Probleme. Die FPÖ ist ja für sich konsistent. Die ist, entweder sie wollen irgendwann wieder regieren, ist ja legitim. Und solange es nicht ist, wird alles rhetorisch kurz und klein geschossen. Das sind die Grünen nicht. Wir wollen konstruktiv bleiben.
Aber wenn Sie konstruktiv bleiben wollen, würde das auch heißen, wenn man Sie fragen würde, statt den Neos über so eine Dreierkoalition zu verhandeln, dann wären Sie bereit dazu? Gab es schon Gespräche diesbezüglich?
Ja, wir haben uns von vornherein immer wieder unterhalten. Es gab diese Gespräche, bevor die Entscheidung gefallen ist. Ich meine, die Kaskade ist ja so. Der Bundespräsident, mit dem wir natürlich auch in Kontakt sind, sagte ja, und von dort ist ja der Regierungsbildungsauftrag, den sie ja dann gegeben hat, weggegangen, soll jetzt mal die beiden ÖVP und SPÖ miteinander verhandeln und die mögen selber entscheiden, ob sie eine breitere Mehrheit im Nationalrat brauchen. Was alle übersehen, es gibt ja eine Mehrheit von Schwarz und Rot im Nationalrat, allerdings halt nur mit dem berühmten einen Mandat abgesichert. Und da wird man sehen, wie sich das entwickelt. Vielleicht geht sie auch wieder darauf hin zurück, dass man sagt, okay, die Neos gehen alle so am Nerv da drinnen, was ich nicht von vornherein begrüßen würde, um Gottes Willen, dass man sich halt seine Mehrheiten im Nationalrat sucht, wenn der eine gerade krank ist oder so, fast ein bisschen zu ironisieren. Die Frage ist ja, glaube ich, egal, ob wer dort sitzt. Die Blauen haben sich ja selber aus dem Spiel genommen, glaube ich, tatsächlich auch. Da muss ich mich nicht länger aufhalten, aber nämlich mit dem ganzen Verhalten drumherum und davor. Sodass immer vier Parteien es braucht, wenn man große Reformen machen will. Also würden wir dort sitzen und die Neos beim Regierungsverhandeln jetzt und die Neos nicht, wären wir auch gut beraten zu schauen, wie die Neos das eine oder andere sehen, weil wir sonst nie die notwendigen Mehrheiten im Nationalrat kriegen. Und da, glaube ich, wird schon ein Glaubwürdigkeitstest kommen. Wenn große Reformen anstehen, das hören wir ja jeden Tag. Zu Recht wahrscheinlich. Wie kriegen wir dann gemeinsame Projekte im Nationalrat her? Wie gesagt, ich werde mich da sicher sehr konstruktiv verhalten. Und deshalb geht es jetzt gar nicht so sehr darum, ob wir jetzt schon wieder gleich dabei sitzen oder sonst aktiv sind. Wir sind ja nicht passiv. Die Grünen sind hervorragende Oppositionspolitikerinnen und Oppositionspolitiker. Wir haben dort auch immer viel durchgesetzt. Und das ist der Lauf der Demokratie. Jetzt müssen sie Mehrheiten finden. Und das muss man respektieren.
Wie geht es denn bei den Grünen eigentlich weiter? Sie haben ja angekündigt, nicht mehr als Grünen-Chef anzutreten. Das heißt für die Zukunft der Grünen, ab wann werden da jetzt die Weichen gestellt?
Ja, das ist richtig. Das wird alles im nächsten Jahr schon gestartet und eingeleitet. Ich werde nicht für den, wie das bei den Grünen heißt, für die Sprecherfunktion der Bundespartei kandidieren und das aus der Überlegung heraus, dass ich auch bei der nächsten Nationalratswahl nicht als Spitzenkandidat antreten werde. Und dann ist es eine gewisse Logik, dass man am kommenden Bundeskongress, der wird im Jahr 2025 stattfinden, auch nicht als Bundessprecher kandidiert, so heißt es bei uns. Mhm. Das ist mal die Startposition und wir werden das im Team entscheiden, wie wir erstens den Fahrplan aufsetzen und zweitens mit welchen Personen wir...
Aber das wird nächstes Jahr sein, wenn ich es richtig verstehe.
Das wird nächstes Jahr sein, da haben Sie mein Wort.
Okay. Soll eine Frau Ihre Nachfolgerin werden?
Das werden wir wieder tatsächlich, das ist bei uns nicht nur ein Spruch, im Team besprechen und entscheiden und vorschlagen. Sie wissen ja, dass wir mehrere, und Gott sei Dank sage ich, sehr kompetente und engagierte Menschen haben, die dafür in Frage kommen.
Eine davon ist Leonore Gewessler, die wird immer wieder als aussichtsreichste Nachfolgerin genannt. Wäre sie geeignet?
Das mit Sicherheit, da spricht nichts dagegen und sie ist sogar sehr geeignet. Genau.
Gut, dann will ich noch zum Abschluss gerne zu einem Thema kommen, das ein bisschen zurückliegt. Vor 40 Jahren, Besetzung der Hainburger Aue, da waren Sie ja damals nicht unbeteiligt, feiert jetzt gerade Jubiläum. Was für Schlüsse kann man denn aus der damaligen Besetzung auch für die heutige Politik ziehen?
Ja, einige. Das ist mir auch ganz wichtig, weil ich nicht so viel davon halte, dass wir da quasi die Aukameradschaftslieder, ich ironisiere mich jetzt selber oder uns, die Aukameradschaftslieder singen, nichts gegen Kameradschaftslieder, weil es muss immer eine Bedeutung für die Zukunft haben, wenn man es thematisiert, weil sonst ist es eine historische Betrachtung. Ja, das stimmt, so viel kann man sagen. Ich war mittendrin damals und nicht nur dabei. Ja, das sind schon Vorgänge, die heute ein bisschen wild anmuten würden, wenn man die Menschen, als das schon längst das Sperrgebiet war, des Nächtens dort an den Gendarmerie, hieß das damals in Niederösterreich, Gendarmerieposten vorbei, einschleust. So weit, so richtig, aber genug von diesen Heldengeschichten. Was ist die Lehre? Zwei Dinge. Das eine ist, um das Anliegen, dass es geht. Es gibt eben letzte große Natur, Güter, wenn man so will, im wahrsten Sinne des Wortes, einmalige Naturlandschaften in Europa, die zu schützen waren. Und das ist ja auch gelungen. Jetzt ist Nationalpark und fast schon Wirtschaftsfaktor. Und das kommt dort dazu. Es war damals schon so, dass es gar nicht einmal nur um die Natur und die Tiere und die Pflanzen ging und um diese Auenlandschaft, sondern dass man auch eine wirtschaftlich vernünftige Energiepolitik macht. Damals war nicht die Knappheit an Wasserkraftwerken. Damals war, dass wir zum effizienteren Energie verwenden, vor allem in der Industrie kommen und dass wir im Winter Strom brauchen und die Wasserkraftwerke im Winter halt weniger liefern. Das war die Aufstellung, also es war damals schon Wirtschaft und Umwelt gemeinsam denken. Und das Zweite ist, was wir lernen, ist, wenn sich genügend viele gemeinsam engagieren, auch wenn es klein beginnt, so war es ja, auch wenn es klein beginnt, dass man gemeinsam sehr, sehr viel durchsetzen kann. Und die Geschichte der Grünen wurde da ja mitgeschrieben. Das heißt, es war nicht der Gründungsakt, da ist für Missverständnis, aber sie wurde mitgeschrieben, weil die beste Phase der Grünen ist immer, wenn wir uns als Bündnispartei begreifen und so auch arbeiten. Und diese Anleihe an dieser Idee, das hat uns, glaube ich, sehr geholfen, oder mir, war ja mit ein Grund, warum wir, und über das haben wir viel geredet da an dem Platz, warum wir überhaupt diese Wiederauferstehung geschafft haben, weil wir uns eben als Bündnisprojekt verstehen und nicht als alte oder neue, wie man will, Kaderpartei. Und dieser Geist kommt von dort. Und das ist, glaube ich, schon wichtig für andere soziale und ökologische Bewegungen, wenn man sie bei großen Anliegen verbündet.
Herr Koger, vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Gelegenheit.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter bei Fellner Live.